So, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ihr seid also wohl welche, die im August nicht in den Urlaub gehen. Zumindest aktuell noch nicht, diesen Sonntag. Ja, wir sehen es ja, im August ist für viele Ferien oder ja, Urlaubszeit. Und deswegen sind wir auch unsere Reihen ein bisschen gelichtet. In dieser Urlaubszeit, um sie einfach mal entspannt, einfach ja, Urlaub macht von gewissen Dingen. Ich hoffe, ihr stellt euch nicht die Frage, ob ihr von Gott Urlaub machen könnt. Ja, wir kommen gleich nochmal in der Predigt drauf, ob man denn vor Gott Urlaub machen kann. Wir haben ja vor ein paar Wochen, habe ich die Predigtreihe über das Buch Jona gestartet. Und da wollen wir heute zum zweiten Teil kommen. Jona Kapitel 1, die Verse 3 bis 16. Ich will uns aber das ganze Kapitel vorlesen. Nachdem wir schon ja, die Einleitung gehört haben und zu den ersten zwei Versen, kommen wir heute zum Rest. Ich lese uns Jona Kapitel 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Jona aber machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, ein jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessetwillen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns durch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ich bete nochmal. Vater, wir wollen dich loben. Ja, und von dir auch ergriffen sein, was auch hier in diesem Text passiert ist. Und das schenke du jetzt bitte uns auch ja, über diese Geschichte, ja, die vor vielen, vielen Jahren passiert ist, wenn wir darüber nachdenken, was du damals gemacht hast. Lass uns dann bitte auch erkennen, was du heute tust und was wir tun sollen. Da wirk du bitte in uns und wirk bitte jetzt in deiner Gnade durch deinen Geist. Wir brauchen dich, Herr. Danke dir. Amen. Wir leben ja in einer sehr gnadenlosen Welt. Aber selbst wir geben doch oft Dinge oder auch Personen manchmal ganz schön schnell auf, oder? Wenn es nicht nach unserem Willen geht. Kennt ihr vielleicht auch? Der Jona, der ist hier ein negatives Spiegelbild für uns selber, wie wir eigentlich auch selber sind. Aber in unserem Text sehen wir auch das Gegenteil. Nämlich wie Gott langmütig und gnädig ist. So ganz anders wie wir und auch wie der Jona in diesem Text. Er ist langmütig und gnädig. Es geht nämlich in diesem Kapitel darum, dass Gott Jona und den Heiden seine Gnade zeigt. Gott zeigt Jona und den Heiden seine Gnade. Und es sind drei Sinnabschnitte. Das erste ist einfach mal nur Vers 3. Dann so unsere Ausgangssituation, Jonas Flucht wegen Gottes Gnade. Dann haben wir in Vers 4 bis 10, Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Und wir haben in Vers 11 bis zum Schluss noch die Vorschattung auf das Evangelium der Gnade. Also zuerst Jonas Flucht wegen Gottes Gnade, dann Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Und zuletzt noch die Vorschattung auf das Evangelium der Gnade. Das wollen wir uns anschauen. Nochmal zum Anfang eine ganz kurze Wiederholung von dem, was wir auch in den ersten zwei Versen schon gesehen haben. Da haben wir Jona kennengelernt, der ein Prophet im Nordreich Israels war und der wohl einen richtig schweren Stand hatte, ja, weil Israel zu der Zeit von dem Jerobeam II. Sehr gottlos war. Ja, wahrscheinlich hat er nichts gesehen an Frucht von seinen Predigten, nichts passiert, zumindest nichts Gutes. Und ausgerechnet er soll jetzt auch noch zur Hauptstadt der Feinde aus Assyrien gehen und direkt in Ninive predigen. Ja, das war da eins der grausamsten Völker überhaupt zur damaligen Zeit, mit der damals größten Stadt weltweit. Ja, wir hatten es ja so mit den ganzen, was zusammengewachsen war, Richtung 100 Kilometer, was Archäologen mittlerweile ausgegraben haben. Also eine gigantische Stadt, wo der Jona jetzt hingehen sollte und ihnen predigen. Er predigt und predigt in Israel, passiert nichts. Und Gott sagt, so, und jetzt gehst du woanders hin und predigst. Weil Gott wollte Ninive auch seine Gnade zeigen. Und Israel damit eifersüchtig machen, die so untreu gegenüber Gottes Gnade waren. Weil auch schon zur Zeit des Alten Testaments hat Gott schon immer Missionare auch zu den Heiden geschickt. Der Fokus war nie nur auf Israel. Wenn er auch vermehrt auf Israel war, es war auch schon immer zu den Heiden, dass das Evangelium ging. Ja, und deswegen haben wir so ein paar Hauptthemen gesehen, um diesem Jona-Buch geht. Ja, es geht vor allem um Gott. Wer ist er? Also so um Eigenschaften Gottes vor allem. Also Gott, wer ist er? Dann geht es um Mission. Was tut er? Und es geht noch um das Evangelium in Christus. Wie und wen rettet er? Also Gott, wer ist er? Mission, was tut er? Und das Evangelium in Christus. Wie und wen rettet er? Und das sind auch alles Punkte, die wir jetzt schon im ersten Kapitel auch alles sehen. Und dann schauen wir uns gleich mal diesen ersten Sinnabschnitt an, nämlich nach dem Auftrag, den Jona bekommen hat. In den ersten zwei Versen kommt so das große Aber, mit dem Vers 3 anfängt. Ja, Vers 3, Jonas Flucht wegen Gottes Gnade. Ja, wir sehen jetzt Jonas Reaktion auf diesen Auftrag, den er von Gott direkt bekommt. Ja, direkten Reden von Gott bekommen, ob er das irgendwie in einer Vision hatte oder ob er es gehört hat, wir wissen es alles nicht. wie er es als Prophet bekommen hat, aber ein direktes Reden Gottes. Und jetzt, wie reagiert er? Aber Jona, so beginnt Vers 3. Gott musste seinen Propheten ja immer mal wieder auf die Sprünge helfen. Ja? Also es hat ja nie bei allen so auf Anhieb geklappt. Aber so deutlich wie der Jona lief eigentlich keiner davon. Ja? Also der ist ja deswegen auch ein bisschen bekannt für die ganze Sache. Das wird schon in der ganzen Geografie sichtbar, ja? Eigentlich Jonas Reaktion. Ja? Er kommt aus dem Nordreich Israel, so aus dem Hochland, liegt er da wirklich auch ein bisschen höher, Nordreich, auch teilweise ein bisschen mit Gebirgen und so weiter. Dann geht er vom Hochland Israels, geht er hinab Richtung Meer an die Hafenstadt Jaffo, also heutige Jaffo. Dann geht er dort von der Hafenstadt, geht er wirklich direkt auf Meereshöhe in das Schiff. Und vom Schiff geht er noch an den untersten Ort, nämlich ganz unten in den Schiffsbau, letztlich sogar unter den Meeresspiegel. Ja, diese ganze schon geografische Abwärtsbewegung, die zeigt auch ja letztlich seine Abwärtsbewegung, sein Abhauen hier vor Gott. Aber jetzt müssen wir nicht irgendwie auf den Jona zeigen und sagen, ach, was war denn das für einer? Wir sind doch oft nicht besser, oder? Wie viele Dinge sind dir von Gottes Willen klar? Und wie viel davon tust du immer? Was ist dir eigentlich ganz klar, was du tun solltest und du machst nicht, oder was du nicht tun solltest und du machst? Jona hatte zum Beispiel ganz klar den Auftrag, das Evangelium zu predigen. Das haben wir auch, oder? Wie oft machen wir es nicht? Den Missionsbefehl ausführen, wie hier der Jona, zu den Heiden zu gehen und predigen. Wie oft schweigen wir? Haben wir irgendeine Entschuldigung, irgendein Aber? Trotz der erlebten Gnade von Gott. Also besser wie der Jonas sind wir nicht. Und auch wir dürfen nicht selber irgendwie entscheiden, wie unser Leben halt aussehen soll. Ja, nur weil wir jetzt vielleicht nicht so ein Prophet sind, wie es der Jonas war, der direkt irgendeinen Reden Gottes bekommen hat, wo er vielleicht sogar gehört hat oder so. Dürfen wir trotzdem nicht selber entscheiden, wie unser Leben aussehen soll. Weil er ist der Herr, genauso wie hier bei Jona. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, dann sollen wir das genauso tun. Ja, und hier hat er den Auftrag gegeben, oder uns hat er den Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Und es war letztlich genau das Gleiche wie bei Jona. Er sollte Gericht und Gnade predigen. Ja, in den ersten zwei Versen haben wir nur gesehen, okay, er soll Gericht predigen. Wir sehen später noch, dass er auch Gnade predigen soll. Das ist der Auftrag. Jetzt ist nur so, bei Jona sehen wir was. Wenn wir das nicht tun, diesen Auftrag, wenn wir uns dagegen entscheiden, dann bringen wir eigentlich nicht den Auftrag in Schwierigkeiten, sondern wir bringen uns selber in Schwierigkeiten. Ja? Gottes Plan, der geschieht trotzdem. Der ist auch hier passiert. Ja, Gott ist nicht abhängig davon, ob wir das machen, was er sagt oder nicht. Sein Plan, der passiert trotzdem. Aber wir erleben nicht den Segen, beteiligt zu sein. Also wir sind oft nicht besser, wie der Jona hier beschrieben wird. Wir können uns eigentlich in dieses Aber, Jona machte sich da und dahin auf, können wir ja wirklich unseren Namen eintragen, weil wir oft genauso ungehorsam sind. Und deswegen dieser Text, vielleicht das ganze Jona-Buch, wir haben es auch schon bei der ersten Predigt ein bisschen gesehen. Das hat eigentlich drei Adressaten oder drei Lernlektionen. Wir haben einmal hier mit dieser ganzen Geschichte, die Gott auch mit seinem Propheten hatte, war es eine Lernlektion an den Jona. Er sollte sehen, was ist Gnade und Mitleid mit Menschen. Er sollte eigentlich so eine Missionsmotivation bekommen, dass er Gnade und Mitleid auch mit Personen hat. Und dann ist aber auch das Ganze eine Lernlektion an Israel, an das Volk Gottes. So mit dieser Aussage, hey, ihr missbraucht doch die Gnade Gottes, ihr seid eigentlich noch schlimmer wie die Heiden. Darum schicke ich jetzt die Propheten zu den Heiden. Da war es eigentlich so eine Heiligungsmotivation, die das Volk Israel hier hatten, haben sollte, durch das, dass ihre Propheten jetzt auf einmal woanders hingeschickt werden und da eigentlich auch Erweckung geschieht, sollten auch sie eine Heiligungsmotivation haben. Und dann haben wir natürlich noch eine Lernlektion für Ninive mit dieser Aussage: Lebt für den wahren Gott, nicht für eure falschen Götzen. Lebt für den wahren Gott und seht auch seine Gnade. Ja, sie sollten Buße tun, sollen motiviert werden zur Buße. Ja, das Buch Jona hat hier ja alle drei Aussagerichtungen, eigentlich für jeden von uns was dabei. Ja, egal, ob du ein Kind Gottes bist, das vielleicht ungehorsam ist, wo es eigentlich darum geht, okay, dass man wieder in der Heiligung leben soll, oder aber auch, ob du einfach ein ungehorsames Kind Gottes bist, das das Evangelium nicht weitergibt, dann eine Missionsmotivation. Aber auch wenn du ein Scheinchrist bist, soll es letztlich ja eine Umkehr zu ihm sein. Oder wenn du auch, ja, weil doch zu ihm gehörst, aber gar nicht so lebst, soll es eine Heiligungsmotivation sein. Oder aber wenn du gar nicht zu ihm gehörst, dass du wirklich auch umkehrst, wie Ninive hier. Der Jona, dem hat auf jeden Fall zumindest die Missionsmotivation gefehlt. Und deswegen heißt, Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Ja, wo genau dieses Tarsis ist, man weiß es nicht genau. Ja, das könnte Tarsus meinen, also wo damals der Paulus geboren wurde. Ja, andere meinen, das könnte Karthago sein, das heutige Tunis in Tunesien. Die meisten gehen aber davon aus, dass das Tartessus in Spanien meint, was damals eigentlich wirklich das Ende der Welt war. Wirklich der Rand der Zivilisation. Vielleicht hat es auch noch mit den Orten Ufas und Ophir zu tun, wo damals viel Gold gefunden wurde. Man weiß es nicht genau, kann da von der hebräischen Sprache manchmal noch ein bisschen was genauer herleiten. Aber wissen tun wir es nicht wirklich. Aber ich fand es eigentlich ganz treffend, wie es ein Ausleger gesagt hat. Auch wenn wir nicht genau wissen, wo das genau ist, hat er gesagt, ein Ausleger namens Woodring, hat es folgendermaßen beschrieben: Er sollte 800 Kilometer nach Nordosten gehen, wollte aber 3000 Kilometer in den Westen reisen. Er sollte durch den fruchtbaren Halbmond wandern. Ja, also damals so eine Gegenrichtung Ninive, das war wirklich ein fruchtbares Gebiet, wo er wandern sollte. Er sollte durch den fruchtbaren Halbmond wandern, nahm dagegen die unangenehme und von Juden gehasste Schifffahrt auf sich. Gott schickte ihn in die damals größte Stadt der Welt, er aber wollte an den Rand der Zivilisation. Gott wollte mit ihm sein, Jona aber floh vor seinem Angesicht. Ja, weil die Schifffahrt, die war damals doch sehr gefährlich. Das war jetzt keine Traumreise mit der AIDA oder sowas. Ja, da gab es öfter Schiffbruch und die Stürme, die hat man auch nochmal anders wahrgenommen wie auf so einem Ozeandampfer. Und dafür hat er sogar gezahlt, ja, mit seinem eigenen Geld. Wo ein anderer Ausleger, ja, Donald Barnhouse, sagte: Wenn du von Gott wegläufst, kommst du nicht an und musst trotzdem zahlen. Wenn du Gottes Wege gehst, kommst du an und er bezahlt. Ja, wenn du von Gott wegläufst, kommst du nicht an und musst trotzdem zahlen. Wenn du Gottes Wege gehst, kommst du an und er bezahlt. Aber jetzt die Frage: Warum flieht der Jona eigentlich? War jetzt zu faul, diese 800 Kilometer zu laufen? Dann gemeint, im Schiff, das ist gemütlicher. Oder hat er jetzt vielleicht Angst, diese Gerichtsbotschaft diesen brutalen Assyrern zu predigen, ja, in dieser riesigen Stadt, ja, größer als damals alles in Israel? Menschlich gesehen eigentlich recht verständlich, dass er da Angst hat. Ja? Vielleicht Angst, dass er so einmal gehäutet und dann noch gekreuzigt an die Stadtmauer gehängt wird, wie damals einige in Assyrien. Kann man schon mal Angst kriegen, oder? Aber nee, es war es alles nicht. Er wird hier nicht als ein Angsthase beschrieben oder zu faul. sondern in Kapitel 4, Vers 2 wird uns der Grund genannt. Ich lese es uns vor. Nachher, als er dann schon dort war und eigentlich darauf gehofft hat, dass Gott jetzt die Stadt doch zerstört und ein bisschen trotzig ist, heißt es in Kapitel 4, Vers 2, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deswegen floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Gott, nachdem Ninive Buße getan hat, hat gesagt, er ist gnädig und nimmt das Gericht weg. Weil Gott gnädig ist, wollte der Jona nicht hingehen. Weil er wusste, in dieser Gerichtsbotschaft, die er von Gott bekommen hat, eigentlich hieß er nur, Jona, geh hin und sag, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört. Aber er wusste, in dieser Gerichtsbotschaft steckt Gnade drin. Weil Gott sagt, in 40 Tagen wird sie zerstört. Nicht jetzt. Die haben Zeit gekriegt. Und Jona wusste, wenn er extra hingeschickt wird, dann sollte es den Nineviten was sagen. Gott hätte ja auch einfach nur wie Sodom und Gomorra die Stadt zerstören können. Ohne Warnung. Aber es steckt Gnade drin. Und das wusste der Jona. Und er wollte, dass die Assyrer als Feinde Israels zerstört werden und nicht, dass die noch gerettet werden. Und sogar, ja, noch manche vielleicht wirkliche Kinder Gottes werden. Man weiß, dass Gott gnädig ist und dass er die Macht hat, selbst diese Feinde zu retten und zu seinen Kindern zu machen. Und das stellt doch Israel in ein sehr, sehr schlechtes Licht. Seit Jahrhunderten sendet Gott ihnen Propheten und sie kehren nicht um, sondern werden immer gottloser. Und jetzt kommt ein einziger Prophet mit einer einzigen Botschaft und die werden umkehren. Das wusste der Jona. Er wusste ganz genau, was passiert. Eigentlich soll das Israel zur Eifersucht reizen, wie wir schon in 5. Mose 32, Vers 21 gehört haben. Ja, Jona kannte das alles. Er wusste, dass es vorausgesagt war. Und er wollte nicht, dass es passiert. Und deswegen wollte er auch weg vom Angesicht des Herrn, heißt es hier. Ja, also, das ist weg von Gottes Person. Ja, wenn es weg von seinem Angesicht, dorthin, wo Gott blickt, ja, dort, wo Gott ist, ja, seine Aufmerksamkeit ist, seine Zuwendung. Letztlich das Angesicht Gottes, das steht auch für Gottes Gnade. Ja, wenn man das mal ein bisschen nachschlägt in der Bibel, für was das Angesicht Gottes steht. Von dem allem wollte er weg. Von Gottes Aufmerksamkeit, Zuwendung und Gnade. Der wollte nicht allgemein vor Gott weg. Er ist jetzt nicht so, wie ich ihn am Anfang gefragt habe. Er wollte nicht vor Gott Urlaub machen. Das war der Jona nicht. Der wusste, dass Gott da ist. Aber er wollte letztlich weg von Gottes Gnade. Dass Gottes Zuwendung nicht dorthin kommt, nach Ninive. Ja, dass Gott allgegenwärtig ist, das kannte der sicherlich aus Psalm 139 oder so. Das wusste er. Ja, so, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Aber er dachte wohl, dass durch seine Flucht Gottes Gnade Ninive nicht erreicht. Aber was wir hier sehen dann, ja, zumindest in den nächsten Kapiteln, Gott kommt immer zum Ziel. Nicht nur mit Ninive, auch mit dem Jona. Und er wird auch mit dir zum Ziel kommen. Egal, ob du dich wehrst oder nicht, er kommt zum Ziel. Und er erzieht seinen Propheten jetzt und demonstriert ihm dabei erstmal selbst, was ist Gnade. Ja, erstmal musste Jona selber verstehen, nochmal ganz neu, was ist Gnade. Und ist dann auch ja, gut für uns immer wieder zu sehen, dass wir immer wieder daran erinnert werden, wer sind wir denn eigentlich ohne Gottes Gnade? Ich denke, das verändert bei uns schon mal ganz viel. Ja, weil es heißt ja zum Beispiel in Lukas 7, sagt der Herr Jesus, wo die Sünderin zu ihm kommt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, wenn wir wissen, dass uns viel vergeben ist, dann leben wir viel, dann sind wir viel motivierter, Gottes Wort überhaupt ja, weitergeben zu wollen, weil wir Gott lieben, weil wir andere lieben. Wir müssen mal wissen, wie viel uns vergeben ist. Letztlich, ja, was für Sünde sind wir überhaupt? Wie viel Gnade haben wir erlebt? Das müssen wir erstmal begreifen. Und das sehen wir dann jetzt in dem nächsten Abschnitt, in Vers 4 bis 10. Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Jetzt hat er Jona so rebelliert. Ja, ich sag mal so ganz offensichtlich. Ja, jetzt nicht irgendwie so heimlich oder so, dass es vielleicht auch nicht, dass man es vielleicht noch anders auslegen könnte, oh, ich habe es nicht verstanden oder wie auch immer, sondern so ganz offensichtlich rebelliert er hier. Aber was macht Gott? Er lässt ihn nicht fallen. Gott ist gnädig. Auch in dieser völlig offensichtlichen Rebellion. Gott ist gnädig. Ja, dieser große und gewaltige Sturm, der jetzt kommt, das ist eine gnädige Erziehungsmaßnahme. Das ist nicht Gottes Zorngericht, das den Jona jetzt strafen soll. Es ist eine Erziehungsmaßnahme. Auch für die Seeleute. Ja, die mussten jetzt zwar mitleiden, weil das Kind Gottes Bock missgebaut hat, müssen jetzt die anderen mitleiden. Aber es ist ihnen nachher zum Guten. Ja, dieser Sturm ist Gnade. Aber was wir eben auch sehen, Sünden holen einen ein. Und es hat Folgen. Sünden haben Konsequenzen. Nicht nur für mich, manchmal vielleicht sogar für andere. Wenn ich sündige, hat es manchmal vielleicht sogar Folgen für andere. Ja? Wenn wir ungehorsam sind, lässt Gott Katastrophen mal zu oder verursacht sie ganz direkt, um auch uns etwas deutlich zu machen. Heißt nicht, dass das eine Strafe, ein Zorngericht ist, sondern es ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes, die für uns aber nicht angenehm ist. Ja, wir sehen das zum Beispiel auch in Psalm 107. Wir können es gemeinsam lesen in den Versen 23 bis 31. Dann wurde was Ähnliches beschrieben. Psalm 107, Verse 23 bis 31 werden verschiedene Probleme beschrieben, die Gott schickt, sodass Menschen ihn anrufen. Ja, wo wir sehen, okay, das Ziel dieser Probleme, die Gott schickt, ist jetzt nicht, dass irgendwas anderes passiert, sondern in dem Fall, dass Menschen Gott anrufen. Ja, manchmal verhärtet Gott auch und dann ist tatsächlich Gericht. Aber das macht er nicht bei seinen Kindern. Und oftmals auch nicht bei anderen, die noch nicht seine Kinder sind. Auch da schickt er manchmal Probleme, um zu sich zu rufen. Psalm 107, Abvers 23 heißt es, die sich mit Schiffen aufs Meer hinausbegaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind und er trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen. Es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Und jetzt, was ist die Reaktion auf diesen Sturm, den Gott hier schickt? Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Das ist der gleiche Gott, der in Matthäus 8 den Sturm stillt. Ja, wenn Jesus aber nur hingesteht und sagt, sei still, ist das der gleiche Gott, der diesen Sturm hier macht, ganz bewusst macht, ganz bewusst auch Menschen in Schwierigkeiten führt. Wie auch hier bei dem Jona. Denn durch diesen Sturm zeigt sich Gott jetzt, was dann zur Folge hat, was in Vers 9 steht, ja, so dieser Höhepunkt von diesem Kapitel, nämlich dass Jona Zeugnis von Gott gibt. Ja, wir sehen, dass das so, dass alles auf diesen Vers 9 hinläuft, in dieser ganzen Struktur, die hier im Text ist, so eine chiastische Struktur, dass alles wie bei einem X auf einen Punkt zuläuft, sieht man ja nochmal mehr im Hebräischen, aber auch schon im deutschen Text. Das ist die Aussage, Gott, ein Jona, gibt den Heiden Zeugnis von Gott. Er muss also den Heiden Gott bezeugen, ob er wollte oder nicht. Und jetzt nicht nur an Ninive, sondern auch schon an denen auf dem Schiff. Er letztlich noch mehr Heiden bekommen etwas von Gott mit. Also ganz kurz so, der Sturm, der ist also immer heftiger geworden, dass selbst so erfahrene Seeleute Angst hatten und jeder hat dann zu seinem Gott geschrien, ob der ihnen zwar hilft. Und sie wecken eben auch, weil niemand hilft, den Jona aus dem Schlaf. Oh, da hinten, da schläft doch noch einer. Den wecken wir auch noch. Der war so im ruhigsten Teil des Schiffs, ja, ganz unten. Und auch er sollte seinen Gott anrufen. Denen war jede Hilfe recht, egal zu welchem Gott man jetzt betete. Ihre Götter hatten ja jetzt versagt oder nicht geholfen. Und jetzt sollte er noch seinen Gott anrufen. Vielleicht hilft es ja. Gerade in diesem ähnlichen Bericht in Matthäus 8, bei dieser Sturmstillung, schlief der Herr Jesus übrigens auch. Aber er schlief nicht im Schiff aus Ungehorsam, wie der Jona, sondern er wollte den Jüngern ihre Unfähigkeit ohne ihn zeigen, was letztlich auch Gnade war. Aber auch hier sehen wir schon eine gewisse Entsprechung von Jona zum Herrn Jesus. Wovon wir dann nachher gleich noch mehr sehen. Bei denen hat auf jeden Fall nichts geholfen. Ja, der Jona, wir sehen auch hier nicht, dass er gebetet hat, weil er wusste ja eigentlich schon ganz genau, da muss er jetzt nicht beten, er hat es ja verbockt. Ja, und auch hier hat jetzt nichts geholfen. Sie hatten jetzt keinen Sturmstiller an Bord, wie später dann die Jünger. Und die Losen, ja, die werfen Lose. Und Gott benutzt es, dass die jetzt einfach losen, und wir sagen können, ja, wäre Zufall oder so. Nee, Gott benutzt genau das und lenkt auch dieses Los, um auf Jona aufmerksam zu machen. Ja, wie es dann auch in Sprüche 16, Vers 33 heißt, über das Los oder letztlich über das, ja, wie Gott alles lenkt in seiner Souveränität, heißt in Sprüche 16, Vers 33, im Gewandbausch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Es gibt keinen Zufall. Alles, was passiert, es kommt vom Herrn. Und auch hier lenkt er jetzt die Aufmerksamkeit auf Jona. Jetzt erstaunlich, die waren jetzt nicht einfach irgendwie zornig oder so, ja, auf den Jona, sondern die fragen ihn jetzt eigentlich recht ruhig nach seiner Meinung. Okay, Jona, du bist schuld. Was können wir jetzt machen? Ja, also, weiß nicht. Ja, wenn ich schon alles von Bord geworfen habe, die ganze Ladung und jetzt das Schiff fast kaputt geht und so, ich werde jetzt erstmal zornig. Aber nee, diese gottlosen Heiden, die sind erstmal gar nicht zornig, sondern fragen den Jünger, okay, was können wir machen? Und jetzt muss er eben doch den Heiden predigen. Das, was er nicht wollte und wovor er auf der Flucht war, muss er tun. Ja, zu diesem Zeugnis hatte Gott jetzt diesen Sturm auch geschickt. Und der Jona bezeugt Gott als den Schöpfer von allem, ja, nicht nur so ein spezieller Gott, der halt für das zuständig war und der andere Gott für das, nee, er bezeugt Gott als den Schöpfer von allem, ja, auch von dem Meer, auf dem sie waren, und sagt somit, Leute, wir sind Gott, wir sind Jahwe ausgeliefert. Total ausgeliefert auf diesem tobenden Meer. Und er erzählt es uns sogar weiter, dass er vor diesem Gott auf der Flucht war. Und als er das erzählt, da bekommen die Schiffsleute richtig Angst. Noch mehr, wie sie bisher hatten, bekommen die Angst. Mehr noch wie vor diesem Sturm. Weil sie kannten diesen Gottes Name Jahwe. Der war damals bekannt in der Welt. Ja, durch ihre Schiffsreisen sind die auch weit rumgekommen, haben viele Erzählungen gehört und die hatten auch sicherlich von Gott gehört. Gott hatte sich einen Namen gemacht in dieser Welt. Ja, ob das durch die Plagen in Ägypten war, dann lesen wir wirklich noch viele Jahre später, dass das erzählt wurde unter den Heiden. Ob das der Durchzug durchs Meer war oder Hilfe bei großen Schlachten. Andere Völker kannten diesen Gott. Die haben ihn nicht angebetet, aber sie kannten ihn vom Namen her, was er schon getan hat. Durch das Volk Israel hat Gott sich wirklich in dieser Welt bekannt gemacht. Und jetzt hatten sie einen seiner Propheten an Bord und der war sogar noch bockig. Und für sie war klar, dieser Sturm war von diesem Gott. Und sie fragen, was hast du getan? Jona, du fliehst vor diesem Gott? Das ist doch Wahnsinn. Das geht doch nicht. Gott hat sie also durch diesen Sturm in seiner großen Gnade ihnen allen gezeigt. Und er tut es auch heute noch, auch durch manche Schwierigkeiten und Katastrophen. Tut es bei uns, aber auch bei Nichtchristen. Und noch ist es Gnade. Noch ist es Gnade, wenn Gott auch solche Katastrophen schickt, um auf ihn aufmerksam zu machen. Und damit kommen wir zu den letzten Versen ab Vers 11. Zu der Vorschattung auf das Evangelium der Gnade. Weil sie fragen jetzt den Jona, okay, was sollen wir jetzt tun, um gerettet zu werden? Du bist doch ein Prophet, es hat mit dir zu tun, du weißt doch jetzt sicherlich die Antwort. Und ja, das wusste der Jona, wusste es ganz genau und sagt, werft mich ins Meer, denn ich bin schuld an dem Sturm. Und deshalb wohl, ja, wie in Israel damals, die meisten wahrscheinlich nicht schwimmen konnten. Sagte, werft mich ins Meer. Jetzt, was tun die Männer, die durch den Jona geschädigt waren? Die wollen ihn sogar retten. Und die versuchen, selbst noch zu rudern. Die kümmern sich mehr um diesen einen, der sie in große Schwierigkeiten gebracht hat, wie dieser eine sich um eine ganze Stadt und zehntausende Menschen kümmert. Kümmern sich diese gottlosen Heiden um diesen einen und wollen ihn retten. Vielleicht wollten sie ihn mit diesem Rudern sogar näher Richtung Ninive rudern, ja, und dachten, ja, vielleicht lässt sich ja Gott erweichen, wenn wir da jetzt noch ein bisschen mithelfen. Aber Gott wollte ihnen noch mal was ganz Spezielles zeigen. Nicht nur sich selbst, wer er ist, sondern er wollte ihnen durch Jona letztlich das Evangelium zeigen. Er wollte ihnen zeigen, was ist Sühnung, was ist Bezahlung, wie muss für Schuld bezahlt werden. Und hier haben wir jetzt ein herrliches Bild für Jesu Bezahlung am Kreuz für uns. Durch die Sühnung, die der Herr Jesus für uns gemacht hat, haben wir jetzt hier durch Jona ein herrliches Bild. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja, wie Jona auch eben, was von Jesus widerspiegelt. Nicht nur haben sie im Boot geschlafen während dem Sturm, sondern jetzt sehen wir auch ganz viel von dem an Jona, was dann am Kreuz später passiert ist. Denn wie die Matrosen versuchen es auch wir Menschen ganz oft selbst. Wir versuchen selber, aus eigenen Werken vor Gott gerecht zu werden. Das ist oft der Ausgangspunkt, dass wir das versuchen, dass wir tolle Menschen sind. Was haben die Matrosen hier versucht? Sie hatten eine ganz klare Anweisung, aber was versuchen sie? Zu rudern. Die wollen aus eigener Kraft, wollen sie das erreichen, dass Gott besänftigt wird. Aber wenn Gott ganz klar sagt, dass Schuld richtig bezahlt werden muss, dann muss die richtig bezahlt werden und kann nicht durch unsere eigene Anstrengung irgendwie, ja, dass Gott vielleicht ein Auge zudrückt. Nein, das muss passieren. Und dann heißt es ja, als sie da rudern und so weiter, aber sie konnten es nicht. Die haben gerodet, aber sie haben es nicht geschafft. Und auch wir nicht. Unsere Sünden, die wehen viel zu stark uns entgegen. Wir können nicht an Gottes sicheren Hafen rudern. Wir werden immer noch weiter rausgetrieben auf das tobende Meer von Gottes Zorn. Aber was sagt Gott auch? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Nicht deine eigenen Werke retten dich. Nicht deine eigene Anstrengung. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und das mussten sie jetzt auch tun. Und haben wir ja gelesen, die Seeleute, sie rufen zu Gott. Und was tut er? Er hört. Sie rufen zu Gott und machen genau das, was er gesagt hat. Werfen den Jonah ins Meer. Und Gott hört. Und sie werden gerettet. Das ist eine Aussage des Jona-Buchs und auch der gesamten Bibel. Gott will angerufen werden zum Heil. Gott will angerufen werden, dass wir zu ihm rufen, hilf du mir. Dass unsere eigene Kraftlosigkeit, unsere eigene Schwäche auch aufzeigt, hilf du mir. Ich kann es nicht, Gott, nur du kannst es. Hilf du mir. Ich bin auf dich angewiesen. Ich klein, du groß. Ich brauche deine Hilfe. Und als sie Jona dann ins Meer geworfen hatte, wurde es schlagartig ruhig. Das ist das Bild Jesu am Kreuz. Er stillt Gottes Zorn. Er wirft sich in den Sturm von Gottes Gericht und stillt es. So wie der Jona reingeworfen wurde und es dann ruhig wurde, wurde der Herr Jesus ins Gericht Gottes geworfen, in dieses tobende Gericht, das er dann am Kreuz erduldet hat, wo die heftigsten Wellen des Zornes Gottes über ihn ergingen. Ja, in diesen 3 Stunden am Kreuz hat er die Qualen der Hölle erlitten, die wir für ewig erleiden müssten. Und zwar viele Menschen, was er in 3 Stunden alles reingepackt hat, was in der Ewigkeit nicht gesühnt werden könnte von uns, hat er sich in diesen gigantischen Gerichtssturm reingeworfen. Und zwar freiwillig ist er reingesprungen. Aber nicht für die eigenen Sünden wie Jona, er war ja selbst schuld, sondern für die Sünden von anderen, zum Beispiel von dem Jona. Hat er sich sündlos reingeworfen, springt für uns vor Gott in die Bresche wegen unseren Sünden und der Vater bestraft ihn, sodass für uns dann keine Bestrafung, keine Verdammnis mehr übrig bleibt, wenn wir zu ihm gehören. So durften diese Matrosen wirklich mit Augen das Evangelium vorgeschattet sehen. Einer opfert sein Leben für andere. Wie es dann später passiert ist, dass der eine Wahre sein perfektes Leben dann wirklich zum Heil für andere opfert. Hier war es nur, dass ihr Leben gerettet wird, nicht zum Heil. Aber so ist es später im Herrn Jesus passiert, dass er sein Leben für andere opfert. Die Folge ist eine ähnliche Reaktion wie bei der Sturmstellung in Matthäus 8. Es ist Gottesfurcht eingetreten bei den Matrosen. Und egal, ob das jetzt eine echte Bekehrung zum Heil war oder eben nicht, sondern dass sie einfach nur diesen Gott auch anerkannt haben und zu diesem Gott jetzt auch gebetet haben, wir wissen es nicht. Es wird nicht mehr über sie berichtet. Das wissen wir später auch bei Ninive nicht. Aber Gott erreicht, was er will, nämlich dass sein Name geehrt wird. Auch wenn Jona das nicht wollte, dass es durch Heiden passiert, nur durch Israel. Aber Gott erreicht sein Ziel, dass es durch alle Menschen passiert. Hier geschieht es. Tust du es auch, indem du Jesus anrufst zu deiner Rettung und glaubst, dass Jesu Opfer für deine Sünden genügt? Ehrst du ihn auch damit? Die Matrosen, die hatten nichts mehr. Die hatten keine Hilfsgeräte mehr. Haben wir in Vers 5 gelesen. Ja, sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Ja, alle Hilfsgeräte haben sie weggeworfen. Die hatten keine anderen Götter mehr. Ja, in Vers 6 haben wir das gesehen. Ja, steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht hilft uns der Gott. Ja, weil sie gemerkt haben, ihre Götter helfen nicht. Sie hatten keine eigenen Werke mehr. In Vers 13 haben wir gelesen, sie ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans Trockene zurückzubringen, aber sie konnten es nicht. Sie hatten nur noch Gott allein, auf den sie hoffen konnten. Du auch? Oder willst du noch von den anderen Dingen was mitnehmen, die irgendeine Hilfe sein könnten, aber es nicht wirklich sind? Nur Gott allein. In dem Text lernen wir also über Gott, dass er der Allgegenwärtige, der Allmächtige ist. Das heißt, der, der überall da ist und der alle Macht hat. Wir sind nicht stärker wie er und könnten irgendwie vor ihm fliehen. Er ist doch der Schöpfer, der alles gemacht hat und der souverän ist. Alles tut, was ihm gefällt. Alles gehorcht ihm. Ja, wie es dann auch in Vers 14 heißt, sagen die Matrosen, du Herr hast getan, wie es dir gefallen hat. Und so tut Gott alle Dinge. Aber wir lernen über ihn auch, dass er gnädig ist. Ja, mit Ninive, mit Jona, mit den Matrosen und genauso auch mit uns. Er ist gnädig. Und darum zeigt er sich den Matrosen durch den Jona. Und zeigt ihnen auch in einem schönen Bild das Evangelium der stellvertretenden Sühnung. Und wenn du diese Rettung auch erlebt hast durch das Evangelium Jesu, dann soll dich diese Gnade, die du erlebt hast, auch motivieren, um das anderen weiterzusagen. Der Jona hatte das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich denke, später hat es dann gehabt und deswegen auch aufgeschrieben. Hat er seinen Fehler eingesehen. Aber das soll uns motivieren, so viel Gnade, wie wir erlebt haben, dass ein anderer von uns in die Bresche springt, dass wir das auch weiter sagen und Mitleid mit diesen Leuten haben. Bei Jona hat es noch gebraucht, aber Gott hat ihm auch weiter seine Gnade aufgezeigt, sodass er noch dazu kommt. Er ist erstmal geflohen, weil Gott gnädig mit Ninive sein wollte. Aber jetzt musste er doch anderen Heiden predigen, weil Gott sich auch ihnen zeigen wollte. Von dem her lasst uns da nicht so wie der Jona machen, sondern wirklich sein herrliches Evangelium auch froh bekennen. Und dann folge diesem Gott wegen seiner großen Gnade, die er hat, trotz unseres Ungehorsams. Und die er uns auch immer wieder zeigt, vor allem eben in Jesus, was er am Kreuz getan hat, sodass Gott eben nicht erst Probleme über uns bringen muss, wie bei dem Jona. Lass uns ihm lieber gleich gehorchen, weil Gott kommt zu seinem Ziel. Es ist dann nur nicht ganz so angenehm. Ja? Sein Wille geschieht, ob jetzt mit oder gegen uns, weil er will uns doch dabei haben in seiner Gnade, dass wir das tun, was ihm gefällt und das dann letztlich aufs Beste. Selbst wenn es Entbehrung bringt, werden später merken, es ist immer das Beste. Und das, wo uns auch am meisten Zufriedenheit bringt. Und deswegen, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, ein Kind Gottes braucht keinen Urlaub vor Gott. Ja, sondern auch im Urlaub darf man das mit Gott machen. Das heißt, wenn jetzt auch noch vielleicht die einen oder anderen gehen, denkt auch daran, er ist ein guter Gott, wo wir keinen Urlaub brauchen, als das Beste für uns ist. Ich will noch beten. Lieber Herr, wir sehen in dem Jona, dass so viel auch von uns, von unserem Ungehorsam, und wie wir oft davonlaufen, auch das weiterzusagen, von deiner großen Gnade. Aber ich danke dir, dass du uns dann ja, nicht hängen lässt oder einfach nur ja, zornig über uns bist, sondern dass du deinen Kindern gnädig bist und uns dann auch immer wieder deine Gnade aufzeigst. Und das halte uns bitte fest im Herzen und dass man dann dadurch angetrieben ist, auch weitersagen. Aber wir dir wirklich auch dankbar sind und auch dadurch die Ehre geben, das schenke du uns. Danke dir für deine große Gnade, die auch uns erreicht hat, ja, noch viel weiter entfernt, ja, von Israel, wie es Ninive ist. Das auch uns erreicht und da danke ich dir dafür und bitte ich, dass du noch viele andere hier auch erreichst. Amen.